Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
Herr Fahlefeld, ich habe jetzt eine akute Sitzung mit Ihnen einberufen, weil ich brauche dringend Ihre philosophische Beratung.
Oh je.
Ja, als Ausländer bin ich, schaue ich da über die Grenzen und wundere mich über Ihr Land, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Als Psychiater auch. Da wird ein Oppositionspolitiker, ein sehr prominenter, von einem Podcaster interviewt und dann flippen eigentlich alle aus, ganz Deutschland steht Kopf. Und das ist doch eigentlich, wie soll ich sagen, bemerkenswert. Und ich würde da gerne mit Ihnen darüber nachdenken, vor allem, weil ich ja selber bei diesem Ben Bernd, also ungeskriptet, schon da war und deswegen mir die Situation ganz genau vorstellen kann, abgesehen davon, dass ich halt keine Bodyguards habe, wie der Politiker. Und jetzt wollte ich Sie fragen, also Sie haben das ja sicher beobachtet, weil ich glaube, in Deutschland kann man da gar nicht mehr wegschauen. Wie haben Sie das erlebt oder was haben Sie beobachtet oder wie sehen Sie das jetzt aus Ihrer Sicht? Oder soll ich mit meinem Staunen starten?
Starten Sie mit Ihrem Staunen und führen Sie mal zu, wie es für Sie war, bei Ben Bernd zu sitzen.
Naja, also dieser Mann, der hatte einen riesigen Kanal und vor ein paar Jahren hatte ich einen riesigen Kanal und er hatte einen ganz kleinen Kanal. Also der hat mich extrem überholt, wobei ich mache das jetzt auch nicht beruflich, sondern ich mache das mehr als Sendungsbewusstsein oder Sendung. Also der hat einen fulminanten Start hingelegt und ist ein unglaublich netter Kerl. Wie er mir das erste E-Mail geschrieben hat, habe ich gesagt, mache ich gern, aber ich komme natürlich nicht nach Köln. Was macht ein Wiener in Köln? So, also wie komme ich denn auf das? Dann haben mir meine Mitarbeiter gesagt, naja, sollte man schon machen irgendwie. Habe ich mir den angeguckt und haben mir gedacht, nee, das ist ein netter Kerl. Ich habe gesehen, der ist mit allem per Du. Habe ich ihm gesagt, also wir sind per Se. Weil irgendwie, ja, ich bin jetzt nicht gleich bei ihm mit jedem per Du. Ich weiß schon, das ist in der Jugend ganz üblich, aber ich liebe das Sie. Darüber haben wir zwar ja eh schon philosophiert. Und das hat er sofort akzeptiert. Und dann bin ich dort hingefahren, tatsächlich hingeflogen. Und dann kommt man ja ganz umständlich hin mit der S-Bahn und alles Mögliche. Und es war, glaube ich, heiß. Er stand aber dann unten und hat auf mich gewartet. Also ganz einfach. Und dann hat er ein Bombenstudio, wo wir alleine waren, also wo dann niemand anderer war und hat nur freundliche, nette, interessierte Fragen gestellt. Und das ist ja genau das, was ihm zum Vorwurf gemacht wurde, diese Freundlichkeit. Und ich muss jetzt sagen, ich habe das Interview mit dem Höcke, ich habe ein bisschen reingeschaut, aber ich habe mir die 4,5 Stunden jetzt nicht gegeben. Ich habe das Ende gesehen, habe den Anfang gesehen, aber ich kann mir das ungefähr vorstellen, weil man fühlt sich einfach beim Wohl. Der hat Linke eingeladen, Rechte, hat Esoteriker eingeladen, irgendwelche buddhistischen Mönche. Also er hat einfach, der redet einfach mit jedem und man ist bei ihm safe. Während wenn Sie heute in ein Öffentlich-Rechtliches eingeladen werden, das wir alle finanzieren und die eigentlich, wie soll ich sagen, dem Volk darf man nicht mehr sagen, aber der Allgemeinheit verpflichtet sind, dann müssen Sie sich dick anziehen oder eine Ritterrüstung anziehen und Sie wissen nie, von welcher Hecke der nächste Schuss kommt oder das nächste Messer aufblitzt. Also das ist ein riesiger Unterschied zwischen einem Interview, das habe ich auch schon oft gehabt, beim Öffentlich-Rechtlichen und bei dem. Man hat auch wahnsinnig viel Zeit. Also man kann eigentlich über alles reden und man kommt wie am Biertisch vom 100. bis 1000. Aber man geht dann eigentlich nach Hause und sagt, das war richtig nett. Und ich habe ihm dann sogar das Du-Wort angeboten nach dem ersten Mal. Ich war ja schon zweimal bei ihm. Und dann habe ich ihm das Du-Wort angeboten, weil er mir taugt. Das ist ein Kerl, der taugt mir. Und was mir auch gefällt, er hat das irgendwann einmal erwähnt, vielleicht eben Höcke-Interview, dass er eigentlich nie politisch war und erst als ihm dann die Politik befohlen hat, glaube ich, Masken zu tragen oder so, also als ihm die Politik zu nahe gekommen ist, hat er überhaupt die Politik erst bemerkt. Mir geht's ganz genauso. Also ich war extrem unpolitisch. Wählen war ich schon, aber wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig reflektiert. Habe sogar einmal die Grünen gewählt. Dafür schäme ich mich bis heute. Aber gut, ich meine, jeder hat seine Jugendsünden.
Wir sind ja hier nicht im Beichtstuhl.
Naja, Sie meinen, das muss man schon beichten. Und jetzt höre ich eben von linken und radikalen Linken, dass man das nicht darf. Man darf diesen Menschen nicht kennenlernen und man darf ihm nicht zuhören. Das heißt, es gibt jetzt Leute, die ihm offensichtlich zugehört haben, weil sonst wüssten sie das ja nicht, dass das ein Bösewicht ist und deswegen ist er für mich nicht zumutbar. Wenn ich mir jetzt diese Leute anschaue, die das so genau Bescheid wissen über den Höcke und ihm offensichtlich zugehört haben, dann weiß ich nicht, warum dürfen die ihm jetzt zuhören und sich ein Urteil bilden und ich darf mir dieses Urteil nicht bilden, weil sie sich das Urteil schon gebildet haben und mir jetzt sagen, du brauchst nicht zuhören, ich sag dir, das ist ein Trottel. Weil ich sehe jetzt den großen intellektuellen Unterschied zwischen einer Frau Esken zum Beispiel und mir nicht so. Also vielleicht schon, aber jetzt nicht in der Richtung, wie sie das vielleicht meint. Hm. Und da bin ich ein bisschen erstaunt. Wie kommen diese Menschen dazu in einer freien Demokratie, dass mir nicht zugemutet werden darf? Was mich interessiert, noch dazu ein Vertreter der größten Oppositionspartei. Nicht? Also die Regierungspartei sagt, es ist unmoralisch, der Opposition zuzuhören. Wie soll ich sagen, das ist schon sehr deutlich. Also natürlich wollen bei uns die Linken auch, dass man den Rechten nicht zuhört. Klar, das ist ja ein Klassiker. Ich meine, die Rechten wollen auch nicht, dass man den Linken zuhört. Aber denen hört ja eh keiner zu. Aber das ist halt so. Aber in Deutschland funktioniert das auch tatsächlich. Also von der Frau Esken, ich habe das googeln müssen, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe dieses verhärmte Gesicht vor mir und ich hatte so eine Assoziation mit Antifa und habe das gegoogelt. Und tatsächlich war das so, wie die USA die Antifa verbieten wollte, hat sie dann laut gesagt, voll gemein, weil ich bin ja auch Antifa und so. Ich glaube, sie hat dann zurückgerudert, weil sie dann irgendwann bemerkt hat, dass das vielleicht nicht so gut kommt. Aber prinzipiell haben wir da eine Dame, die sagt, sie ist Antifa und die sagt jetzt, man muss jetzt den Ben Bernd boykottieren, also der darf jetzt keine Werbeanschaltungen mehr haben. Der hat jetzt mit dem Höcke geredet, noch dazu freundlich, nicht? Also der Vorwurf ist ja auch, das war jetzt freundlich. Manche sagen, ja, man darf schon mit ihm reden, aber man muss ihn unterbrechen, man muss ihn Anführungszeichen einordnen,
ja.
Man muss ihn also eigentlich bekämpfen. Ja, also wie heißt dieser Kabarettist, der ist ja ganz unlustige.
Florian Schröder meinen Sie.
Ja, doch, Florian Schröder. Der hat gesagt, man kann doch nicht unbewaffnet,
der hat das
unbewaffnet gesagt, hineingehen.
Ja, genau.
Unbewaffnet. Also dieses Wort hat er verwendet. Also das, und dieses Gefühl hat man auch bei Öffentlich-Rechtlichen manchmal, wenn die Opposition dann doch mal eingeladen wird, dass es so scheint, als wären die Journalisten bewaffnet. Also dass das der Feind ist, nicht dass der Endkampf oder so irgendwie. Mich fasziniert, was einerseits unter diesem komischen Schröder geschrieben wurde vom Volk und andererseits unter dieses Interview mit dem Höcke. Da würde man ja sagen, wenn der Höcke so ein Schwein ist, würden die Leute drunter schreiben, ekelhaft, was soll das? Nicht? Das ist ja in der Zwischenzeit, glaube ich, 4 Millionen Mal aufgerufen worden. Ich glaube, über 200.000 Likes. Ich meine, 200.000 Klicks sind schon gut, aber 200.000 Likes ist völlig unfassbar. Und die Dislikes sind, ich sehe das bei mir nicht, aber ich sehe das bei anderen. Also ich sehe, dass das andere YouTuber das sehen. Das kann ich auch technisch nicht erklären, aber die Dislikes sind bei einem Promille oder bei 5 Promille, jedenfalls nicht einmal bei 1%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber sagen wir mal 1%, das heißt 99% Zustimmung. Und das kann man nicht faken. Also man kann alle Kommentare, kann man schon irgendwie redigieren oder man kann alle löschen oder Kommentare verhindern, aber man kann Likes und Dislikes überhaupt nicht manipulieren. Also das ist eine Zustimmungsrate von 99% zu diesem Interview. Leute schreiben teilweise natürlich drunter, Höcke ist mein Hero, aber viele schreiben, ich habe den noch nie gehört, ich habe mich mit dem noch nie beschäftigt, ja, ich hatte ja noch keinen Zugang zu dem und jetzt sehe ich, der ist gar nicht so schlimm oder interessant oder das war ja für mich eine Offenbarung oder jetzt verstehe ich mehr, also solche Sachen sagen die Leute und da wundere ich mich, dass es jetzt echt Boykottaufrufe gibt diesem Podcaster gegenüber, der sich ja eh brav wehrt, weil der hat ja schon größere Reichweiten als der Öffentlich-Rechtliche. Das ist ja der Untergang des Öffentlich-Rechtlichen. Und das alles wollte ich mit Ihnen diskutieren, Und auch, also was diese Linken und Linksradikalen und Antifa-Leute immer, das Wort Faschist verwenden sie immer. Und jetzt bin ich zu wenig eingelesen in die deutsche Politik oder habe mich auch damit, zu wenig damit beschäftigt. Also wenn ich AfD höre und nachfrage, was ist jetzt das Schlimme dran? Bitte erklärt es mir, ich bin Ausländer. Sagen die, das Schlimme ist der Höcke. Und dann sage ich, und was ist am Höcke schlimm? Naja, das ist ein eben Faschist oder ein Nazi. Faschist sagen sie öffentlich, weil irgendwann einmal hat der einen Prozess verloren, wo ein Richter gemeint hat, man darf Faschist sagen, was jetzt auch noch keine Bestätigung ist, dass einer ist. Ja, also das sind so ein paar Gedanken. Ich habe noch viel mehr Gedanken, aber das darf jetzt kein Monolog werden. Aber Sie merken, es bewegt mich ein bisschen.
Ja, ja, interessant. Das zeigt mir vor allen Dingen, dass Sie aus einem Land kommen, nämlich Österreich, wo das scheinbar nicht gang und gäbe ist. Weil ich bin, um ehrlich zu sein, nicht überrascht von den Reaktionen. Das war ja auch der Grund, warum Ben Bernd es angekündigt hatte als sein gefährlichstes Interview. Zum einen eben, weil Björn Höcke mit so viel Bodyguards kommen musste und das Schutzleuten. Und zum anderen eben auch, weil er wirklich, also der Ben Bernd, ein Tabu gebrochen hat. Und das ist ja das Wesen des Tabus. Ich meine, Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, Herr Bonelli. Es ist unsichtbar, es ist abwesend. Und in dieser Abwesenheit hat es seine Wirkmacht und wird es anwesend gemacht. Sprich, zeigt man es, dann verliert es seine Wirkung. Und das ist das große, glaube ich, Problem, weswegen die Mainstream-Medien oder die, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, oder die Comedians, auf jeden Fall alle staatlich finanzierten, da gehören die Politiker ja auch drunter, warum sie so in Rage sind, weil dieses Abwesende, was eben der Faschist war, das per se Böse, warum die AfD unwählbar ist. Es war immer abwesend. Keiner hat mit ihm gesprochen, keiner wollte mit ihm reden. Er wurde wirklich auch gecancelt überall, bis hin eben zu Richtersprüchen, die sehr problematisch sind. Und Ben Bernd hat es anwesend gemacht. Und auf einmal schmilzt das Tabu wie Eis in der Sonne. Das ist das Faszinierende. Und natürlich muss dagegen gerudert werden. Also alle, die vorher ihn als Faschisten bezeichnet haben, müssen es ja weitermachen. Dann kämen wir aber auf die inhaltliche Ebene. Und da gibt es, finde ich, schon einiges, wo ich auch ja mit Björn Höcke fremdel, sagen wir es einfach mal so. Aber was er macht, und das ist jetzt mal so auf der Inhaltsebene, er bespricht eben Sachen und spricht sie an, die im Deutschen, das kann ich jetzt für mich als Deutscher sagen, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber im deutschen politischen Diskurs seit 25 Jahren nicht mehr besprochen werden können. Und zum Beispiel eine deutsche Identität, was ist die deutsche Geschichte? Er hat da Meinungen, die ich nicht teile. Er redet zwar nicht von Volksgemeinschaft, aber er spricht da von einer intakten Gemeinschaft. Und das sind Begriffe, die aus dem deutschen politischen Diskurs verbannt sind. Und spätestens mit 1998, als Rot-Grün an die Macht kam, war es ganz deutlich, dass dort auch alles gefördert wurde, was eben bei dieser Verbannung geholfen hat. Und spätestens mit Merkel war ganz klar, jeder, der sich an diesem Bannfluch nicht hält, muss ein Faschist, Nazi etc. sein. Und das macht Höcke mit einer, wie soll ich sagen, zumindest mit einer, ich nenne es jetzt mal, das meine ich gar nicht so negativ, wie es klingt, Kaltblütigkeit, dass er diese ganzen Begriffe weiter benutzt. So als gäbe es die letzten 25 Jahre nicht. Und ich glaube wirklich, dass das für die Diskurshoheitsapostel in Deutschland eine ungeheure Provokation ist. Und deswegen laufen sie so amok.
Mich würde das schon interessieren. Also für mich ist natürlich ein Nazi und auch ein Faschist nicht wählbar. Und ich muss ja auch gar nicht wählen in Deutschland, weil ich, wie gesagt, ja ein Ausländer bin. Mhm. Aber ich frage immer wieder, okay, AfD, das Schlimme ist Höcke. Und was ist an Höcke genau schlimm? Und da kriege ich jetzt nicht viele Antworten, außer ein paar Zitate. Mhm. Und da gab es ja eine Rede 2017, da hat er irgendwas Problematisches. Und dann habe ich jetzt mit ChatGPT mich unterhalten. Ja, und stelle dieselben Fragen. Und ChatGPT ist, also ich kenne ja, das ist ja schon fast ein Freund von mir. Und ich kenne den schon, wenn er beginnt auszuweichen. Ne? Mhm. Und das Lustigste ist, wenn man dann so ein bisschen ihn hinterfragt, fragt den Herrn ChatGPT oder die Frau, ich weiß noch nicht, welches Geschlecht er hat, und dann weicht er immer mehr aus und dann am Ende hat er gesagt, die Experten sind der Meinung, dass das ein Faschist ist. Hm. Die Experten, ja, und mich interessiert es nicht, was Dritte von ihm sagen, sondern gib mir die Zitate. Und alles für Deutschland, tatsächlich hat die SS, glaube ich, oder die SA, die SS verwendet. Schlecht. Aber meines Wissens haben das auch schon mal andere Politiker gesagt. Nicht? Natürlich jetzt, wenn man so in diesem Eck steht, ist das provokant. Dafür ist er verurteilt worden, nicht? Dass er gesagt hat, alles für Deutschland. Mhm. Ist natürlich, ja, ist ein schlechtes Wording. Bei uns hat ein Politiker mal gesagt, meine Ehre ist Treue oder so. Und das steht ja auf irgendeinem, aber das wusste kaum einer in Österreich. Aber das war ein schlechter Spruch. Das hat ihm auch nicht gut getan. Zurück zu diesem Höcke. Also Provokateur ist er sicher. Und er spielt ganz sicher mit den rechten Ideen und Tabus und nicht mit dem linken. Aber ist er jetzt wirklich das, was ihm vorgeworfen wird? Also Sie sagen selber, Sie sind nicht ganz seiner Meinung. Jetzt schätze ich Sie jetzt auch nicht rechtsradikal ein, aber wo sehen Sie den großen Dissens? Also wo ist der Faschistoid oder weil das Wort Faschismus ist natürlich in Deutschland heikel, weil ja die Kommunisten den antifaschistischen Schutzwall gebaut haben, nicht? Also für die Kommunisten ist ja schnell etwas faschistisch und das war in dem Fall die westliche Demokratie. Deswegen ist das Wort Faschist für mich noch nicht so beeindruckend. Also ein Provokateur ist er, das muss man mir nicht erklären. Aber wo ist er jetzt rechtsradikal, ein Nazi oder ein Faschist? Kann man das festmachen?
Also ich kann mich jetzt in die Rolle begeben, gar nicht des Antifaschisten, sondern des den politischen Diskurs beherrschen wollenden Linksliberalen oder Liberalen, sagen wir es einfach mal so. Und das ist ja zum großen Teil auch Teil der CDU geworden. Das ist ja nicht mehr nur SPD, Grüne, Links oder so, sondern die FDP ist eingeschwenkt, die CDU ist eingeschwenkt. Das in Anführungsstrichen Faschistoide bei Höcke ist, dass er Sachen anspricht, thematisch, die man in Deutschland nicht mehr ansprechen darf. Und wer das macht...
Das Wort Volk zum Beispiel, oder wie?
Zum Beispiel das Wort Volk, das Wort Identität, eine intakte Gemeinschaft, eine Vertrauensgesellschaft. Ein Satz wie Mordkomplott gegen das deutsche Volk, darüber kann man diskutieren. Aber das anzusprechen als Wording ist eben schon ein Signum für die liberalen Kräfte in Deutschland, dass jemand Faschist ist.
Also jetzt, mein Großvater war im Widerstand gegen die Nazis, das kann ich wirklich sagen, bin stolz darauf. Und ich erkenne, dass da jetzt noch nichts Nationalsozialistisches daran, das sind Zitate.
Nein.
Da kann man dafür sein oder dagegen, aber das jetzt als rechtsradikal zu branden, das ist, glaube ich, eine Verharmlosung der Nationalsozialisten. Oder?
Natürlich. Ja. Also jetzt muss ich mich dann aus der Rolle des Liberalen oder Linksliberalen herausbegeben. Aber bleibe ich erstmal in dieser Rolle drin.
Nein, bitte bleiben Sie mal liberal und links, Dingsbums, weil das ist gut, wenn ich mit so jemandem mal reden kann.
Ja, ich versuche es zumindest so ehrlich
ja,
und gut wie möglich.
Ist gut, ja.
Weil seit 25 Jahren darf, das ist sicherlich schon etwas länger. Also um ehrlich zu sein, muss das, wann war das, 83, als unser damaliger Bundespräsident, also deutscher Bundespräsident Richard von Weizsäcker eben sagte an seiner Ansprache am 8. Mai zum Kriegsende des Zweiten Weltkriegs, dass wir am 8. Mai befreit worden sind. Die Deutschen sind am 8. Mai befreit worden. Es ist der Tag der Befreiung. Und wer damit fremdelte, schon Mitte der 80er Jahre, also in den Medien, Spiegel, Stern, aber eben, na, Frankfurter Allgemeine war noch nicht so weit, aber Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, in öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der 8. Mai wurde seitdem eben als Tag der Befreiung gerahmt. Er war es natürlich nicht. Das wissen wir alle. Es ist eine historische Unwahrheit, weil die meisten Deutschen diesen 8. Mai 1945 als Tag einer Niederlage begriffen haben. Und da ist etwas entstanden, also das ist zumindest so ein Gedanke, den ich beim Gespräch, beim Anhören des Gesprächs zwischen Ben Bernd und Höcker eben hatte. Dieser Tag der Niederlage ist eben durch die Rede von Weizsäcker zu einem Tag der Befreiung geworden. Und seitdem, jetzt kommt der entscheidende Punkt, und das hat es historisch auch wirklich noch nie gegeben, da muss ich Höcke recht geben, seitdem müssen wir Deutschen den Mächten, die gegen uns Krieg geführt haben, dankbar sein. Die Dankbarkeit den Siegern gegenüber. Das ist historisch recht neu, weil man, wenn man einen Krieg verloren hat, gesagt wurde, ja, wir haben einen Krieg verloren, aber wir waren den Siegern nie dankbar. Also wir, damit meine ich das besiegte Volk und nicht die Deutschen, sondern einfach ganz grundsätzlich, man hat einen Krieg verloren, ob es die Franzosen waren, aber die Franzosen waren ja nicht irgendwie den Engländern dankbar, nachdem sie den Krieg dann verloren hatten. Das heißt, die Deutschen mussten den Siegern dankbar sein. Und das ist natürlich in der DDR, sprich in Ostdeutschland, genauso gewesen. Im Westdeutschland kam es vielleicht ein bisschen später oder wurde nicht ganz so ideologisch geframed. Wer das in Abrede stellt, also der wirklich auch sagt, es hat ein Leid gegeben im Zweiten Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkriegs, die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten war ein Kriegsverbrechen, schwer völkerrechtswidrig.
Sudeten, ja, freilich.
Genau, ja, natürlich, klar. Ich meine, wir reden über 3-4 Millionen Tote bei der Vertreibung.
Ja. Schlimm.
Und das sind ja keine Sachen, die sozusagen, die sind alle den Alterstod gestorben. Und das waren keine Nazis.
Also, wir waren auch Nazis, aber nicht nur Nazis. Ne?
Genau. Mhm. Und das ist das historische Narrativ, in dem Deutschland leben muss, nämlich den Siegern dankbar zu sein. Und wer das anzweifelt oder auch nur den leisesten Verdacht äußert, dass es vielleicht auch eine andere Wirklichkeit geben könnte, der ist seitdem rechtsradikal. Ich sage das vor dem Hintergrund nochmal als Linksliberaler, macht das auch Sinn, weil natürlich die Macht über die Geschichte ist ein ganz entscheidender. Und da gibt es auch eine ganz einfache Frage, die man immer ausblenden muss und die lautet, was ist mit der Judenvernichtung gewesen? Also kann man den Zweiten Weltkrieg unabhängig von der Judenvernichtung bewerten, beurteilen? Oder gehört das immer so als Hintergrundrauschen hinein und ist deswegen jede Bewertung eigentlich immer sozusagen eine, die dann Ziele hat, wie unmenschlich die Deutschen waren? Also das ist ein ganz schwieriger Punkt, den kann ich Ihnen jetzt auch nicht irgendwie auflösen oder so. Aber bis vor 30 Jahren gab es diese Stimmen selbstverständlich auch in der CDU, selbstverständlich auch in der CSU. Die CSU war in Deutschland die Partei in Bayern, die die vertriebenen Verbände sozusagen fast wie in sich aufgenommen hat, weil da natürlich sehr viele Vertriebene auch hinkamen. Also das ist immer eine ganz starke Richtung auch innerhalb der CSU war und in der CDU auch. Ich erinnere an Leute wie Alfred Dregger, das waren so dann irgendwann die Betonfraktion. Das waren wirklich ganz konservative, auch deutschnationale Menschen. Und die haben natürlich in den 70er, 80er Jahren noch gelebt und auch Politik gemacht. Und diese Menschen wurden dann aus der CDU ausgeschwitzt. Und diese Leute, die das aber trotzdem immer noch als eine historische Identität erleben, die wurden dann in die AfD getrieben. Das ist einfach so ein bisschen jetzt der deutsche innenpolitische Nexus. Das hat die CDU koalitionsfähig mit der SPD, vor allen Dingen mit den Grünen gemacht, indem diese Leute eben ausgeschwitzt wurden, weil für die war klar, mit den Grünen werden wir nie koalieren. Ein Franz Josef Strauß hätte nie mit den Grünen koaliert.
Na, da war ja eine Brandmauer, ne? Da war ja eine Brandmauer.
Genau, ganz genau.
Bei den Grünen war eine Brandmauer, natürlich, ja. Bei den also Kommunisten war eine Brandmauer, bei den jetzigen Linken, die hießen ja vorher irgendwie.
PDS und
genau. Das waren Brandmauern und jetzt ist halt die...
Ja, wobei man sagen muss, auch gegen die Republikaner, die so nach der deutschen Wiedervereinigung gerade im Osten Deutschlands recht stark waren. Also die Republikaner hatten 15-16% bei manchen Landtagswahlen. Mhm. Die Republikaner, da gab es auch eine Brandmauer, auch gerade von Helmut Kohl. Aber eben Helmut Kohl hat nicht den Fehler begangen, diese Deutschnationalen aus der CDU auszuschwitzen. Das hat erst Angela Merkel gemacht, übrigens auch ganz deutlich, unter der Maßgabe, dass dadurch sich dann eine neue Partei gründen wird. Und das war dann eben die AfD. Und sie hat das in Kauf genommen, um eben diese CDU in der Breite besser aufzustellen. So, das ist jetzt sozusagen der Blick. Und seitdem herrscht in Deutschland ein Staatsräson, dass wir den Siegern dankbar sein müssen, dass wir den Tag der Befreiung erlebt haben. Und dass alles Leid, was die Deutschen auch erlebt haben, an verlorener Krieg ist immer sehr viel Leid, dass das nicht thematisiert werden darf. Und daran hält sich Höcke nicht und muss deswegen im Zuge dieses Narrativs als rechtsradikal gelten.
Dazu fallen mir jetzt so rein spontan assoziativ zwei Punkte ein. Der erste ist, also mein Großvater oder beide meine Großvater haben diesen Tag mit Sicherheit als Befreiung erlebt.
Ja.
Bei dem einen Großvater war es ja ganz, ganz knapp, weil der wurde von den Nazis ermahnt, weil er rund um Hitler das Götz-Zitat verwendet hat. Da haben wir ein Dokument, wo er schon ermahnt wird. Er war halt nur ein Distriktsarzt und schon sehr wichtig, aber der hätte das nicht mehr lang gemacht. Also für ihn persönlich war das tatsächlich die Befreiung, aber für die meisten war das ein Weltuntergang, dass die Deutschen von den Russen überrannt worden sind. Also das ist ganz klar, da haben Sie vollkommen recht. Und für mich ist das ja auch so eine Art Selbstreinwaschung, zu sagen, ihr habt uns befreit, heißt ja, dass man sich identifiziert mit den wenigen Antinazis Und diese ganzen Kinder und Kindeskinder der Nazis spielen sich ja jetzt besonders auf als die Antinazis, was mir auch wieder ein Schmunzeln hervorlockt. Also ich habe mir mal sagen lassen, dass viele prominente Grünpolitiker eine Nazi-Vergangenheit haben, halt in ihrer Geschichte, also in ihrer Familiengeschichte. Die sind aber dann teilweise erst richtig, also aggressiv oder fast schon totalitär, aber dann werfen sie mit dem Wort Nazi um sich, also so im Sinn von, wenn man im Glashaus sitzt, kann man ruhig mit Steinen werfen. So kommt mir das vor. Aber trotzdem gab es natürlich welche, für die das eine Befreiung war. Aber ich bin da ganz bei Ihnen, dass es wenige waren. Und eigentlich war es ganz klar für Deutschland eine Niederlage. Für Österreich ist das jetzt noch einmal heikel, weil die Deutschen haben ja Österreich überrannt und okkupiert. Und das war ja auch immer unsere Geschichte. Aber irgendwann einmal hieß es, nee, wir waren ja auch ganz schlimme Nazis. Und ich meine, die Österreicher waren ja das einzige Land, das die Nazis verboten haben. Nicht? Aber da das halt auch der Ständestaat war, der dann auch die Sozialisten verboten hat, ist das auch nicht gut gekommen im Nachhinein. Heißt jetzt Austrofaschismus, aber Dollfuss wurde auch von den Nazis getötet. Ja. Aber ist auch ganz ein schlimmer Bösewicht und alle vergessen, dass er der erste Märtyrer gegen die Nazis war. Aber gut, ich will jetzt auch nicht ein Denkmal für Dollfuss aufstellen. Also das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Und das Zweite, was Sie sagen, der Sieger schreibt die Geschichte, da ist was Wahres dran, und zwar aus meiner Familiengeschichte. Mein Großvater war dann, weil in der ganzen Ostmark, unter Anführungszeichen, hat er keine Stelle bekommen, weil er zu frech war. Aber in Dresden war er unbekannt und dort hat er eine Stelle bekommen. Deswegen haben meine Großeltern das Bombardement miterlebt. Gott sei Dank war mein Vater, der ein Baby war, da schon weggebracht worden. Und das war ja ein ganz großes Kriegsverbrechen, nicht? Dieses Bombardement von Dresden. Das ist ja unfassbar, was da passiert ist. Unser Haus war ja auch nur noch ein Loch, hat meine Großmutter erzählt. Das Glück war nur, sie waren an dem Abend eingeladen und waren auf dem Dresdner Berg, also, und haben drunter geschaut auf diese Hölle. Und dann wollten sie runtergehen und die Freunde haben gesagt, bleib's lieber da, vielleicht kommt noch eine zweite Welle. Und dann kamen, glaube ich, drei Wellen. Also ganz schlimm. Aber was ich lange rede, kurzer Sinn, hätten das die Nazis gemacht mit, ich weiß nicht, London oder französischen Stadt, würden wir ganz anders darüber hören und lesen, als das die Alliierten mit den Deutschen gemacht haben. Also da ist Kriegsverbrechen nicht Kriegsverbrechen. Also insofern kann ich Ihnen gut folgen, wenn Sie das sagen. Und wenn man zu sehr jetzt auch betont, wie schlimm das war mit Dresden, ist, glaube ich, in Deutschland schon Gefahr, ins rechte Eck geschoben zu werden, weil
genau, ja.
Das war ja alles notwendig, nicht? Aber das war eine Stadt voll mit Flüchtlingen. Das, glaube, das war jetzt strategisch nicht so wahnsinnig bedeutsam, dass man die jetzt alle totbombt, ne?
Genau so ist es. Also wir können noch gar nicht über den Krieg so reden, dass man sich der historischen Wahrheit wirklich annähern kann. Und weil eben dieser Krieg unter einem, jetzt kommt etwas, das ist für uns Deutsche, zumindest für uns Westdeutsche, ich kann für die Ostdeutschen weniger reden. Ich habe da das Gefühl, dass man dort über den Krieg anders redet und auch offener reden kann. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die AfD zuerst in den östlichen Teilen oder in östlichen Ländern Deutschlands stärker ist, weil man spürt, dass im Osten anders darüber geredet, gesprochen werden kann und auch eine andere, daher vielleicht auch eine andere Sehnsucht nach einer deutschen Identität weiterhin wach ist. Wir Westdeutschen haben sie uns restlos aberzogen. Und das ist philosophisch übrigens sehr spannend, weil eine Identität ist immer eine positive Setzung. Und wir Westdeutschen haben unsere Identität nach 1945 und dann im Zuge der 68er-Bewegung nur noch negativ setzen dürfen. Wir durften nur noch sagen, deutsche Staatsräson ist die ewige Erinnerung an Auschwitz und an das Böse. Das Böse ist aber nun mal das Dunkle und Negative. Da findet man nie eine positive Setzung. Und wir Westdeutschen sind aufgewachsen in dem Bewusstsein, unsere Identität ist ein schwarzes Loch, in dem am Ende des Brunnens das Böse wartet. Deswegen darf es keine Identität geben, die positiv gesetzt ist. Wie gesagt, das ist in den östlichen Gebieten anders gewesen. Aber dieses Negative, diese negative Identität ist eine linke oder postmoderne Kraft, weil alle anderen Länder des Westens, sei es die Vereinigten Staaten mit den Indianern, England und Frankreich mit dem Kolonialismus, also alle haben ihre Negatividentität sich aufgebaut. Aber die Deutschen waren die Ersten und sind wie historisch verpflichtet und es ist auch weiterhin unsere Staatsräson. Und wer sich daran nicht hält, ganz einfach und sagt, nein, nein, die Deutschen haben eine positive Identität. Lass uns doch über die mal reden. Und das ist ja, was Höcke auch formuliert in dem Gespräch. Wer sind wir? Was wollen wir sein? Und wie wollen wir in diesem Land in Zukunft zusammenleben? Das ist jetzt ein wörtliches Zitat von ihm. Das sind Fragen, die allein zu stellen sind gegen diesen Negativduktus der deutschen, westdeutschen Staatsräson. Und damit müssen sie rechts bis zu faschistoid geframed werden.
Ich habe so eine kleine Verständnisfrage und dann eine große provokante Frage. Die Verständnisfrage lautet, hat der Höcke in diesen 4,5 Stunden tatsächlich vom Mordanschlag auf das deutsche Volk gesprochen oder war das ein andermal? Oder wissen Sie das nicht?
In den 4,5 Stunden hat er 2-mal den Begriff Mordkomplott gegen das deutsche Volk geredet. Mhm. Das war auch der Teil, das muss ich ganz ehrlich sagen, wo Höcke in Rage war. Da merkt man, da frisst ihn was an. Das hat etwas, so habe ich es zumindest wahrgenommen, mit diesem Phantomschmerz zu tun. Er kommt ja aus einer Familie, so schildert er das, die aus den Ostgebieten vertrieben war.
Okay.
Ja, bei denen ist noch etwas anwesend an, ich nenne es jetzt mal Phantomschmerz, weil Phantomschmerz im Sinne von, da ist etwas weg, abgetrennt vom Deutschen Reich, nämlich eben Ostpreußen, die ganzen Ostgebiete, die seit Jahrhunderten deutsch waren. Und wer dem entstammt, hat immer noch diesen Phantomschmerz. Und der erlebt, glaube ich, auch, das, was im Augenblick gemacht wird mit dem Deutschen, mit dem Deutschtum, mit Deutschland und auch, wenn ich es jetzt pathetisch formuliere, mit dem deutschen Volk, etwas gewaltvoller. Und deswegen benutzt er den Begriff Mordkomplott. Ich finde ihn unangebracht, aber ich verstehe und manchmal denke ich mir auch, dass diese Politiker, die im Augenblick an der Macht sind, Sie hatten Saskia Esken gerade schon gesagt, einen solchen Hass auf ihr eigenes Land und auf das eigene Volk haben. Und dieser Hass entstammt eben dieser Negativstaatsräson, die ich gerade versucht habe, so in Umrissen zu umreißen. Dieser Hass auf das deutsche Volk, wenn dieser Hass prägend wird in der Politik, dann kriegt es einen Spin und den haben wir seit 2015 spätestens, der eben zu wirklich zu einer Abschaffung des Landes führt.
Ich nehme schon bei den Deutschen einen Selbsthass kombiniert mit einer Selbstverletzungstendenz wahr als Psychiater, ja. Und Selbstverletzung ist ja bei uns ein Symptom emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen oder man kennt sie auch als Borderline-Störung. Und es ist faszinierend, vielleicht können wir dann irgendwann einmal eine Sendung darüber machen, wie viele Kriterien da zutreffen auf Deutschland als Patienten, nicht? Also, aber insgesamt nehme ich schon wahr, Deutschland als Ganzes will nicht mehr. Also das, so habe ich es auch in meinem Buch geschrieben, Deutschland will nicht mehr. Das, so kriegt man das von außen mit. Und wenn man dieselbe Sprache hat, aber in einem anderen Land ist, auch in einem traditionell anderen Land, weil wir wurden ja nicht wie die DDR weggeteilt, sondern wir waren ja schon lang sozusagen woanders, dann ist die Beobachtung aus der Entfernung vielleicht ganz interessant. Aber jetzt zu meiner provokanten Frage. Ihr Deutschen habt ja das Selbstbestimmungsgesetz und das Selbstbestimmungsgesetz sagt, dass wider jegliches biologisches Wissen man selbst bestimmen kann, so heißt es ja, was man isst. Mhm. Jetzt wundere ich mich, weil ich glaube, Björn Höcke empfindet sich nicht als Faschist. Und deswegen wundere ich mich, dass in einem Land, wo man 10.000 Euro zahlen muss, wenn man einen Mann Frau nennt, wenn er das wünscht, warum kann man dann einen Menschen, der sich nicht als Faschist versteht, einfach so mal Faschist nennen oder eine andere Dame, nämlich die Chefin der AfD, als Nazischlampe? Ich glaube, das ist ja in Deutschland auch erlaubt. Aber Schwachkopf zum Beispiel wiederum ist nicht erlaubt. Obwohl ich nicht sicher bin, ob das jetzt schon ganz durchgefochten ist, aber wenn man einen Schwachkopf nicht mehr Schwachkopf nennen darf, weil er sich nicht als Schwachkopf empfindet, aber da wird ja schon mit zweierlei Maß gemessen. Das hat ja überhaupt keine innere Logik mehr. Mhm. Wobei Sie sagten ja schon, Logik ist ja auch schon Faschist. juristisch, sagt was, die Frankfurter Schule oder mehr?
Ja, ich glaube, wissen Sie, jetzt sind wir natürlich in einem Bereich, das kann man, also ich weiß nicht, ob es psychiatrisch oder psychologisch ist, aber anders kann man das gar nicht mehr bewerten oder wahrnehmen, weil das hat auch durchaus was Lustiges, also im Sinne von, wissen Sie, ich kenne das von Freunden, ich hatte mal selbst eine Zeit, wo man dann halt sehr viel über seine Eltern geredet hat. Und wenn sich dann ein Freund oder eine Freundin an den Küchentisch setzt und die ganze Zeit nur über ihren Vater oder ihre Mutter redete und sagte, wie schrecklich die Mutter war und wie fürchterlich und wie narzisstisch und was weiß ich. Und die ganze Zeit immer nur über die Mutter geredet hat.
Ja.
Und dann zum Schluss kam, ja, aber zum Glück bin ich anders geworden. Habe ich immer gedacht, du machst deine Mutter oder deinen Vater so oft und so lange anwesend, da ist etwas drin, da hast du sie noch lange nicht überwunden. Und so ist es bei den Deutschen auch. Die Deutschen reden am liebsten über Hitler. Der Spiegel hat zwischen seinem Bestehen 1946 oder 1947 bis, also ich habe jetzt das Zählen verloren, aber irgendwann war es in den 2000er Jahren, die meisten Titelbilder waren über Hitler und das Dritte Reich. Das ist einfach der Thrill. Auch die Stern-Tagebücher, die Hitler-Tagebücher der Stern, das ist legendär. Die Deutschen lieben Hitler. Das ist so ein wohliges Gruseln. Ja, ja, ja.
Die Deutschen lieben Hitler.
Ja, und gleichzeitig müssen sie am Küchentisch sitzen und ihn verdammen. Wissen Sie, dieses ständig anwesend machen und gleichzeitig es verdammen müssen, das ist ein zwanghaftes Verhalten. Und das kann man ganz alltäglich, wie gesagt, muss gar nicht mit Hitler sein, wenn jemand die ganze Zeit kein anderes Thema hat, außer eben über seine Mutter oder seinen Vater zu reden, aber gleichzeitig so tut, als hätte er nichts mit denen zu tun, dann weißt du, da ist noch irgendwas drin, das ist unbearbeitet. Und so ist es bei den Deutschen auch. Ihr liebstes Thema ist Hitler, deswegen überrascht mich überhaupt nicht, dass sie jeden Faschisten nennen. Weil der Faschist ist eben das Signum, das Zeichen dafür, dass man auf der guten Seite steht. Also sozusagen, dass man seine Eltern überwunden hat, sage ich jetzt mal. Und das ist eine deutsche Eigenart, die ich auch in anderen Ländern nicht wahrgenommen habe. Weil ich habe schon gesagt, die Deutschen waren die Ersten, die diese Negatividentität ausgebildet haben. Die anderen Länder haben nachgezogen. Aber dieses Phänomen, das kenne ich wirklich nur aus Deutschland.
Also das haben Sie sehr schön beobachtet. Die habe ich in der Therapie, diese Menschen, die kommen und die ganze Zeit über ihre Eltern schimpfen. Also ich hatte jetzt vor kurzem einen eigentlich relativ prominenten, erfolgreichen Arzt, der in meinem Alter, der die ganze Zeit nur über seinen Vater abgelästert hat, ja, der halt... Ja, der sicherlich problematisch war. Und als ich ihm dann rückgemeldet habe, dass das eigentlich ein sehr unreifes Denken ist, wenn man auch seine eigenen Defizite, weil da natürlich auch schon Schwierigkeiten und Scheidungen und so weiter, alles auf den Papa schiebt, nicht? Das ist ja eigentlich pubertär, ne? Das ist ja, in der Pubertät findet man ja alles scheiße, was seine Eltern machen und sagen und denken. Und also mit der Reife kann man dann auch das Richtige annehmen und das Richtige nicht annehmen. Das beziehe ich jetzt nicht auf Hitler, weil da kann man meiner Meinung nach nichts annehmen. Aber prinzipiell gibt es diese Menschen tatsächlich, die von ihren Eltern nicht loskommen, für die die Eltern der große Sündenbock sind. Das haben die 68er auch gemacht. Ne? Die 68er, für die waren ja auch die Eltern ganz, ganz böse. Das ist ja eine pubertäre Bewegung gewesen, nicht? Die ja auch nicht sehr geordnet war. Aber die Eltern waren ganz, ganz böse und konservativ ist auch böse und eben faschistisch. Aber wobei das Wort faschistisch ja eigentlich von Mussolini kommt. Und Mussolini ist paradoxerweise ein ehemaliger Kommunist.
Genau.
Was mir auch viel Spaß macht, ne, wenn man das einmal betrachtet.
Naja, die Nationalsozialisten waren auch Sozialisten. Also das ist auch ein ganz merkwürdiges Phänomen. Die Wirtschaft, die sie aufgebaut haben, ist eine nicht freie Marktwirtschaft oder kapitalistische. Ganz im Gegenteil. Das war eine sozialistische Wirtschaft. Ich meine, das Volkswagenwerk. Das Volkswagenwerk ist das Produkt der nationalsozialistischen Wirtschaft, ein Werk hinzubauen. Ich sage Ihnen das nur so, die wenigsten wissen das. Ein Werk hinzubauen, jetzt kommt's, das niemandem gehört. Als die Engländer, das hieß damals noch nicht Wolfsburg, der Begriff Wolfsburg, den haben die Engländer 1948 erst geprägt. Es war das Autowerk Fallingbostel. Und als die Engländer dann Deutschland übernommen hatten, also den Teil Deutschlands, wo dieses Autowerk drin war, gab es dieses Autowerk Fallingbostel und sie wollten wissen, wem das gehört. Und es gehörte niemandem. weil die Nazis das Volkswagenwerk, was dann schließlich Volkswagen hieß, aber eben das Autowerk in Fallingsbostel so aufgebaut hatten, dass es dem deutschen Volk gehörte. Und damit niemanden. Und die Nazis haben eine sehr stark, heute würde man vielleicht sagen, sozialistisch-kommunistische Wirtschaftspolitik gefahren, aber immer parallel, solange es eben noch die Junker und solange es eben noch die Kapitalisten gab, also auch die freie Wirtschaft, haben sie so halbwegs bewahrt, was natürlich in der Kriegswirtschaft immer ein Widerspruch ist, weil in der Kriegswirtschaft arbeitet ja jeder für den Staat. Aber die Sozialisten haben bei uns ja noch einen guten Leumund. Die Nationalsozialisten werden ja nur noch Nazis genannt, damit man dieses Sozialistische aus ihnen so herausframen kann.
Genau, ja, das fällt mir auch auf.
Genau. Ich will Ihnen noch so ein kleines Beispiel sagen, das ist natürlich ein bisschen jetzt, nicht empirisch, sondern feuilletonistisch, aber es gab einen Kriegsverbrecher, der hieß Hans Frank, der wurde auch umgebracht, also der wurde auch gehängt nach dem Zweiten Weltkrieg, und sein Sohn, Niklas Frank, ist Autor, lebt auch noch, Journalist. Und der hat, das beschreibt er auch ganz stolz, der hat auf die Fotos seines Vaters, der gehängt worden war, also auf die Totenbilder, hat er masturbiert. So sehr hat er eben seinen Vater als Nazi gehasst. Und der Niklas Frank, und das ist natürlich eine psychologische Deformation, wenn ich das mal so sagen darf, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, aber auf die Bilder, auf die Toten, Bilder seines Vaters zu masturbieren, weil er den so gehasst hat, weil er Nazi war. Das ist so, ich will jetzt nicht sagen, so das Urbild des deutsch-politischen Diskurses, aber das hat schon was. Und der Vatermord, das ist im etwas, wir kennen den Vatermord von Ödipus, und da ist ein großes Drama.
Und von Freud.
Und ja, genau.
Stimmt. Freud ist ganz verliebt in den Vaterwort, ja.
Genau, ja, aber ich bin ja auch der Überzeugung, das wäre mal ein interessantes Thema, dass die Psychologie eigentlich den Vatermord entdramatisiert hat und zu einer Aufgabe jedes Menschen gemacht hat. Und dieser Vatermord, den Niklas Frank sozusagen, indem er auf das Bild seines Vaters masturbiert, ständig auch sexuell nachvollzieht, der ist so etwas wie ein ganz schreckliches Bild für die Verkommenheit des deutschen, westdeutschen politischen Diskurses.
Also mich fasziniert, dass er masturbiert hat und nicht gepinkelt. Also ich meine, wenn er Verachtung zeigen will, pinkelt er drauf, finde ich auch nicht gut, wenn man auf ihn pinkelt. Aber gut, ja, der war ein hoher Nazi-Funktionär, verstehe ich schon, ein Kriegsverbrecher, wie Sie schon sagten. Aber masturbieren ist schon sehr bemerkenswert, sagen wir mal das, ja. Mhm. Aber Sie sind noch nicht auf mein Selbstbestimmungsrecht eingegangen, weil ich liebe diese Denkstörung, die sich hier offenbart, nicht? Also jeder darf etwas behaupten, was vollkommen absurd ist, rein biologisch gesehen. Aber wenn man sagt, ich bin eigentlich kein Faschist, ich distanziere mich davon, oder ich mag Nazis gar nicht, und ich verstehe das so, dass praktisch alle AfD-Politiker sagen, die Nazis waren schlecht und die wollen wir nicht noch einmal. Also das sagen die, glaube ich, schon. Ne?
Natürlich.
Aber dass man trotzdem über die einfach sowas sagen kann, ohne 10.000 Euro zu bezahlen, ist das nicht total schizophren?
Naja, zum Selbstbestimmungsgesetz. Wissen Sie, da bin ich bei Adorno, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Das ist so falsch, es ist ein solcher Dammbruch gewesen. Wenn man dieses Selbstbestimmungsgesetz an eine, sei es auch nur humanistische oder auch politische Vernunft anlegt, ist es so falsch und verfehlt und fürchterlich und ein Dammbruch, dass ich aufpasse, dieses Selbstbestimmungsgesetz an irgendwelche anderen Sachen anzulegen. Die Frage ist einfach, was ist Beleidigung?
Da haben Sie recht.
Und okay, jemanden als Nazi zu titulieren oder öffentlich als Nazi-Schlampe wie Alice Weidel ist einfach eine Beleidigung. Und das macht man nicht. Und wer das macht, sagt ja viel mehr über sich selbst aus als über Frau Weidel. So würde ich das sehen. Aber die Inflation des Nazi-Hitler-Faschisten-Begriffs, die hat in Deutschland schon mindestens zweistellige Züge angenommen. Also wie gesagt, dann Florian Schröder, eine Saskia Esken. Deswegen versuchen sie gegen Ben Bern zu intervenieren, weil er eben einen Nazi, einen Faschisten interviewt, ohne ihn vorzuführen, zu stellen, die Haltung, die richtige Haltung zu zeigen, also all sowas. Dieser Nazi-Faschismus-Vorwurf ist so inflationär, und das ist das Interessante, dass er bei vielen in Deutschland dann einfach nur noch auf taube Ohren stößt. Sonst hätte eben Ben Bernd nicht die 4 Millionen Aufrufe.
Wissen Sie, ich hab mir dann diesen Schröder angeschaut. Ich meine, der keift ja dann nur 2-3 Minuten in die Kamera hinein. Mhm. Und habe mir dann kurz überlegt, will ich von dem interviewt werden oder will ich von Ben Bernd interviewt werden? Und ich weiß nicht, ob Sie dieses Video gesehen haben, das ist eh viral gegangen von diesem Herrn Schröder.
Natürlich, ja, ja.
Also diese Überheblichkeit und wie soll ich sagen, diese spitze Zunge, das ist kaum zu ertragen. Also ich glaube nicht, dass man sich wohlfühlen würde, wenn man mit so jemandem sprechen müsste, der alles besser weiß natürlich, der alles sozusagen von oben herab. Und da ist der Ben Bernd eben ganz anders. Aber ich fürchte, dass dieser Schröder jetzt kein Einzelfall ist, sondern eher ein Repräsentant seiner Zunft, nicht? Also die ja sehr viel Geld kassieren dafür, dass sie uns unterhalten dürfen oder unterhalten. Wahrscheinlich ist diese Truppe einfach schon so mit sich selbst narzisstisch beschäftigt, dass sie gar nicht mehr merkt, dass sie eigentlich in unseren Auftrag arbeiten sollten, nicht? Die haben ja kein Zugriffsrecht auf meine Aufmerksamkeit und auf im Grunde auch nicht einmal, was im Fernsehen gespielt wird, sondern sie haben das gekapert, ne? Irgendwie.
Naja, der Florian Schröder ist nochmal so ein eigener Fall. Ich kenne ihn interessanterweise.
Aha.
Ja, er ist als Privatmensch recht umgänglich. Ich will jetzt nicht sagen nett, weil so gut kenne ich ihn auch nicht, aber er ist als Privatmensch ganz anders, als er halt dann im Fernsehen so keifend. Sie hatten es keifend genannt, das finde ich sehr passend. Das ist eine Medienpersönlichkeit, die er sich angeeignet hat. Ich glaube, das ist bei vielen so. Deswegen erleben, also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass eine Reschke, ich weiß nicht, wie die ganzen anderen heißen, wie gesagt, Florian Schröder, ein vielleicht auch Böhmermann, sogar privat ganz nett sind. Aber sie haben diese Medienpersönlichkeit und das hat so eine Eigendynamik. Da muss man aufpassen, dass es nicht das wirkliche menschliche Bild ist. Aber daran sieht man eben auch schon den Unterschied zu Ben Bernd. Weil der sagt ja ganz deutlich, er tritt als Mensch auf und will auch seinen Gesprächspartner als Menschen darstellen. Und da merkt man schon, hier ist der Gap, der Spalt, der sich öffnet. Ein Florian Schröder ist medial, bitte entschuldigen Sie meine Worte, ein Widerling, während er persönlich durchaus nett ist. Für ihn besteht aber, so unterstelle ich jetzt mal, und da stehen die Medien unter dem Verdikt, eklig zu sein und die Leute vorzuführen, während er persönlich ganz anders ist oder sein kann.
Das ist ein guter Punkt. Das heißt, damit er Pluspunkte sammelt, muss er das Arschloch sein, das er dann repräsentiert und weiß, dass er so seine Quote bekommt. Weil,
genau.
Ich meine, der wurde ja unten also genau. In den Kommentaren abgewatscht. Das, ich weiß nicht, haben Sie es sicher nicht gelesen, aber das ist lesenswert.
Doch, doch, einige schon. Ja,
das
ja.
Ist ja, also, das ist ja entwaffnend. Das ist ja unglaublich. Da merkt man erst, in was für eine Blase der Öffentlich-Rechtliche ist. Sie trauen sich ja kaum mehr vor die Tür. Nicht? Also die können sich auch kaum mehr vor die Tür trauen, die machen halt ihr Ding
ja. In
ihrem Elfenbeinturm. Kaum sagen sie was ungeschützt im richtig öffentlichen Raum, werden sie ja abgewatscht. Also das habe ich auch gar nicht erwartet. Ich habe nur durch Zufall, habe ich mal das meistgelikte Kommentar mit durchgelesen. Das gibt's ja nicht. Und dann, weil jeder hat ja seine Blase, sagt man ja immer. Aber in Wirklichkeit, wow, da ist schon eine sehr beeindruckende Mehrheit gegen diese Wortmeldung gewesen.
Auf Twitter nehme ich an. Also ich kenne jetzt nur
die
Twitter-Kommentare.
Nein, das war auf YouTube. Ich bin auf Twitter.
Ah, okay. Ah, okay. Ja, sehen Sie, ich habe es auf Twitter. Weil Twitter ist natürlich jetzt, wir haben ja gerade die Woche der Meinungsfreiheit gehabt in Deutschland. Da haben alle Twitter verlassen, also die SPD, die Grünen, die Linken. Und die Twitter-Blase ist schon ein bisschen, ich sag mal, unfreundlicher zu den öffentlich-rechtlichen Medien geworden. Aber ich glaube, ein Herr Schröder, der findet es sehr gut, das Volk zu verachten. Er hat halt seine Auftraggeber woanders. Er kriegt zwar die Gebühren, die jeder zahlen muss, aber seine Auftraggeber sitzen halt in den Chefredaktionen, in den Redaktionsleitungen bis hin zum Intendanten.
Ja,
und
ja, ja. Da
wird so untereinander, ich will gar nicht sagen gemauschelt, aber halt da gibt es eine Meinung, einen Meinungskorridor, den darf man abschreiten, alles andere ist eben. Und dann kriegt man auch keine Folgeaufträge mehr. Also das ist so ein geschlossenes System. Und dass das Volk ihn dafür schimpft, das sieht er eher als Auszeichnung, weil, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, also das ist immer heruntergebrochen auf das ganz Simple, die Leute verachten die Deutschen, die verachten das Volk, die verachten die Konsumenten, die verachten Deutschland.
Den Pöbel. Sie verachten den Pöbel.
Den Pöbel, genau. Ja, sehr gut. Mhm. Genau, es ist der Pöbel. Und weil sie halt so zum einen wohlhabend sind, zum anderen intellektuell so hochstehend, haben sie diese Art von Volksverachtung, die ist in Deutschland, das denkt man gar nicht, aber viel ausgeprägter als in, ich sag mal, vielen anderen westlichen Ländern, dass man ganz offen eben, und das ist, hat auch was mit dieser negativen Staatsräson zu tun, also mit dem, ich sag mal, unsere Identität heißt Auschwitz, weil jeder, der das Volk veracht, ist ein Verhinderer von Auschwitz. Mal ganz einfach runtergebrochen. Und das ist das Narrativ, in dem die leben.
Wallefeld, wir sind nicht fertig geworden. Es ist bitter, aber ich werde meinem Ruf, ich werde meinen Ruf gerecht des brutalen Gesprächsbeendigers. Ich hätte da noch einiges einbringen können, weil das brennt mir unter den Nägeln, dieses Ben-Bernd-Phänomen, weil der ja so wächst. Aber egal, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben und mir so viel erklärt haben als ahnungsloser ausländischer Psychiater. Und ich freue mich aber schon auf ein Wiederhören nächste Woche.
Sehr schön. Herr Bonelli, danke an Sie. Tschüss.
Tschüss.
Thank you.